Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 556: Jerusalem tötet Propheten. Teil 2. Lukas 13, Vers 33. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern. Denn es geht nicht an, dass ein oder der Prophet außerhalb Jerusalems umkommt. In der letzten Episode habe ich deutlich gemacht, dass Jerusalem hier etwas mehr als nur eine Ortsangabe ist, also etwas mehr als eine Stadt mit Stadtmauern. Jerusalem steht für die Mächtigen, die politischen Strippenzieher, die in der Stadt ihren Einfluss nutzen, um ihre Gegner, zu denen leider auch der Messias zählt, um ihre Gegner unschädlich zu machen. Der Messias kann deshalb außerhalb der Stadtmauern am Kreuz sterben und doch, was das politische Kalkül angeht, in Jerusalem. Das heißt, im direkten Einflussbereich des Sanhedrin und des römischen Prokurators sterben. Der Gegenpol zu Jerusalem ist in Lukas 13 das Einflussgebiet von Herodes Antipas. Und dass mit Jerusalem tatsächlich mehr als nur eine Stadt gemeint ist, sieht man an Lukas Kapitel 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Mit Jerusalem ist hier die Elite in der Stadt gemeint, die den Mob manipuliert, um Gottes Propheten zu steinigen. Die Stadt, die für die Nähe zu Gott stehen sollte, steht in Wahrheit für das Gegenteil. Sie steht für Rebellion, für die Unterdrückung von Wahrheit und für den Mord an Gottes Boten. Interessant finde ich, dass es in der Bibel gar nicht so viele Propheten gibt, von denen wir wissen, dass sie in Jerusalem umgekommen sind. Eigentlich sind es nur zwei. Jeremia 26, die Verse 20 bis 23. Damals gab es noch einen Mann, der im Namen des Herrn weissagte. Uria, der Sohn des Schemaja, aus Kirjat Jearim. Und er weissagte gegen diese Stadt und gegen dieses Land, ganz wie es die Worte Jeremias taten. Als aber der König Joachim und all seine Heerführer und alle Obersten seine Worte hörten, suchte der König, ihn zu töten. Und als Uria es hörte, fürchtete er sich und floh, und er kam nach Ägypten. Da sandte der König Joachim Männer nach Ägypten, Elnathan, der Sohn des Achbor, und einige Männer mit ihm nach Ägypten. Und sie holten Uria aus Ägypten und führten ihn zum König Joachim. Und er erschlug ihn mit dem Schwert und warf seine Leiche auf die Gräber der Kinder des Volkes. Das ist der eine, Uria, Sohn des Schemaja. Der wird in Jerusalem durchs Schwert hingerichtet. Und dann gibt es noch Secharia. 2. Chronik 24, die Verse 20 und 21. Und der Geist Gottes kam über Secharia, den Sohn des Priesters Jojada. Und er trat vor das Volk und sagte zu ihnen: So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen. Weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses des Herrn. Das sind also die beiden Propheten, von denen wir genau wissen, dass sie in Jerusalem umgebracht wurden. Die jüdische Tradition ging jedoch darüber hinaus und kannte noch mehr getötete Propheten. Jesus verwendet hier den kollektiven Plural, also Propheten, um ein Muster zu beschreiben. Wer einzelne Propheten verwirft, der will auch mit Gott nichts zu tun haben. Und damit ist Jerusalem nicht nur ein Ort, sondern eine Metapher für die institutionalisierte Ablehnung Gottes und des Evangeliums. Lukas 13, Vers 34. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Hier werfen wir einen Blick in Gottes Herz. Er schickt Propheten, um sein Volk zu sammeln. Sein Volk, das er hier als deine Kinder beschreibt. Es sind die Menschen, die unter dem Einfluss der religiösen Elite leben und natürlich von ihr manipuliert werden, aber eben nicht zum Guten. Gott ist wie eine Henne, die ihre Brut vor einer heraufziehenden Gefahr schützen will. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist der Vorwurf an die Kinder. Gemeint sind die Einwohner von Jerusalem bzw. das ganze Volk, denn die Einwohner von Jerusalem stehen repräsentativ für die Ablehnung Gottes durch Israel. Und Jesu Zuhörer dürfen sich ruhig angesprochen fühlen. Gott will sein Volk sammeln, im Bild unter seine Flügel, aber sie wollen nicht, sie hören nicht auf ihn. Er schickt seine Propheten, aber sie bringen seine Boten zum Schweigen. Ihr habt nicht gewollt. Sie hätten hören können, aber sie wollten nicht. Und dieses Muster zieht sich durch die Geschichte Israels. Hören wir nur einen weiteren Vers aus dem Mund eines Propheten, der Jesus Recht gibt, indem er Gottes Urteil über ein eigenwilliges Volk ausspricht. Jesaja 66, Vers 4. So werde auch ich Misshandlung für sie wählen und über sie bringen, wovor ihnen graut, weil ich gerufen habe und niemand geantwortet, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen, und das gewählt haben, woran ich kein Gefallen habe. Merkt ihr, dass ihr habt nicht gewollt, zieht sich als Vorwurf durch die Geschichte Israels. Lukas 13, Vers 35. Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das Haus ist hier ein Bild für das Volk, nicht für den Tempel. Euer Haus wird euch überlassen. Gott überlässt sie sich selbst. Sie wollten sich nicht sammeln lassen. Sie haben die Boten Gottes getötet und ihre Botschaft ignoriert. Jetzt zieht Gott sich zurück. So geht Gott mit denen um, die nicht hören wollen. Wer seine Zuflucht nicht bei Gott nehmen will, der bleibt für sich allein. Der muss sich allein seiner Schuld und seinem Schicksal und dem Gericht stellen. Gibt es für die Zuhörer von Jesus noch Hoffnung? Ich denke ja. Allerdings ist diese Hoffnung an ein Bekenntnis gebunden. Jesus sehen kann nur der, der ihn bekennt. Dabei ist sehen nicht unbedingt wörtlich gemeint. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 14, Vers 19, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Es ist der Gläubige, der Jesus auch nach der Himmelfahrt noch sieht, weil er sein ewiges Leben teilt. Wie entsteht diese erleuchtete Glaubensbeziehung zu Jesus? Antwort: durch ein Bekenntnis. Beim Einzug in Jerusalem rufen die Massen: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Mit diesen Worten anerkenne ich Jesus als Sohn Davids, als Retter und Messias. Und es ist dieses Bekenntnis, dabei sind es nicht unbedingt dieselben Worte, es ist dieses Bekenntnis zu Jesus, das den Unterschied macht. Jedenfalls dann, wenn ich es ernst meine. Fassen wir zusammen. Jesus ist dabei, Galiläa zu verlassen. Aber er tut das nicht, ohne seine Zuhörer noch einmal zu warnen. Sie sind dabei, mit dem Rest des Volkes einen großen Fehler zu machen. Aber es gibt Hoffnung, wenn sie ihn anerkennen und ihm die Wertschätzung entgegenbringen, die ihm gebührt. Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, ob es Unwillen in deinem Leben gibt. Wo willst du nicht tun, was Gott sich wünscht? Und mit welcher Begründung? Das war's für heute. Du findest Fehler im Podcast oder im Skript? Schreibe mir bitte eine E-Mail. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.